Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Devs on Tape. Nach wie vor in Nürnberg, also es dürfte jetzt auch schon die dritte, vierte Folge sein, glaube ich, die ihr hört in der Reihenfolge. Wir sitzen hier im Konferenzzentrum im NCC in Nürnberg bei der DORG 2024 und hier haben wir uns ein paar ganz interessante Gesprächspartner aufgegabelt. Und ja, ich freue mich darüber, dass ich heute einen tollen Gast bei mir habe. Schade ist, dass die Caro leider gerade nicht neben mir sitzt und bei dem Gespräch hier teilhaben wird. Aber ich glaube, Robert, das werden wir auch so ganz gut hinkriegen. Unser Gast heute, mein Gast heute ist Robert Zielinski von Accentry. Und ja, herzlich willkommen, Robert.
Ja, vielen Dank, Kai. Ganz spannend, dass ich hier sein darf. Und Caro hat gute Gründe. Insofern, ja. Wir schaffen es auch allein, wir
Männer. Das denke ich auch. Starten wir doch einfach vielleicht mal rein für unsere Zuhörer, dass du dich einfach mal selber vorstellst. Wo kommst du her? Was hast du bisher gemacht und wo bist du gerade aktuell aktiv?
Ja, selber vorstellen ist immer so eine Sache. Ich mache das aber wirklich gerne und tatsächlich ist mein Werdegang, ja, ich bin ganz happy damit, vielleicht das vorweggeschickt, weil du musst dir das so vorstellen, ich habe mich früh für die Informatik interessiert, da war ich wirklich Teenie, da habe ich meinen ersten Computer gekriegt, ich fange wirklich mal schnell ganz vorne an.
Ja, bitte.
Und das Geld, was ursprünglich mal geplant war für meinen Führerschein damals, das habe ich genommen, habe mir meinen ersten PC gekauft, dann habe mir mein Bruder angefangen programmieren. Und das hat mich so fasziniert, dass ich wusste, das ist meine Zukunft, da muss ich hin. In der Folge habe ich dann ganz klassisch Informatik studiert in Karlsruhe, wo ich sehr gut aufgehoben war, ist eine sehr renommierte Stadt dafür. Bin dann in die IT-Beratung gegangen, das hat viel Freude gemacht, hatte dafür Glück auch in meinem Leben, eine tolle Firma gefunden, bei der ich starten konnte. Die wiederum selbst ein bisschen Pech hatte, die ist damals insolvent gegangen, als ich begonnen habe, aber die hatten immer noch ganz tolle Kundenbeziehungen. Und so war ich relativ schnell als junger Kerl in größeren Projekten, habe mehr Millionen Projekte geleitet mit Mitte 20 und hab dieses ganze Beratungsleben kennengelernt, habe festgestellt, wie der Hase da so läuft draußen und habe dann irgendwann aber auch festgestellt für mich, das ist nicht die Welt nur als Angestellter, sondern ich glaube, es gibt viele Dinge, die ich verändern kann und möchte, die mir wichtig sind und habe dann konsequenterweise 2010 mit meinem Bruder die Accentry gegründet. Ich war davor noch mal ein Jahr Freelancer, habe ich auch mal hinter mich gebracht, habe ich auch festgestellt, funktioniert gar nicht für mich. So dieses allein rumspringen und so war jetzt nicht so meins. Habe in der Zeit davor mal anderthalb Jahre in Kanada gelebt, war da im Projekt und ja, habe dann 2010, wie gesagt, mit meinem Bruder Accentry gegründet. Und seither, ja, habe ich ganz viel spannende Erfahrungen machen dürfen als Unternehmer. Ist schon auch nochmal was anderes, wie wenn man angestellt ist. Ich sage manchmal so, ich verstehe die alten Chefs von damals inzwischen besser.
Ja, ich glaube, das ist überall das gleiche Thema, ne?
Ja, ja, so zwischen, ich würde es besser machen und ich mache es auch besser, gibt es schon nochmal einen Unterschied. Aber ich habe sehr viel Freude dabei, weil wir haben eine gute Erfolgsgeschichte geschrieben, sind momentan so 130 Leute mit der Accentry AG inzwischen. Wir haben angefangen als GmbH, sind inzwischen AG, aber selbstfinanziert. Und da springe ich jetzt überall dort rum, wo es darum geht, Unternehmen fit für die Zukunft zu machen.
Also ich habe natürlich im Vorfeld natürlich mich so ein bisschen erkundigt, aber wir haben eine Gesprächsbasis, glaube ich, da werden unsere Zuhörer noch ganz viel von den Details aus der Accentry auch erfahren. Wir haben uns vor, ich würde jetzt sagen, schon vor knapp 10 Jahren kennengelernt, das war in der DORG Development
ja,
Community.
Ja, sicherlich leicht, ja.
Ja, das ging unheimlich schnell die Zeit seitdem und wir haben dich da damals als Vorstand, beziehungsweise auch als Leitungskraft und als, ja, würde ich sagen, Chef der Development Community bei uns gehabt und haben da ja schon Themen vorangetrieben. Jetzt, wenn du nochmal zurückblickst, was hat die Zeit bei der DORG so mit dir gemacht? Wie lange warst du jetzt dabei? Wir kannten uns ja zu meinen Anfängen, da warst du ja schon längst dabei. Also was hat die Zeit für dich bei der DORG bedeutet?
Oh, erstaunlich viel. Und man weiß diesen Wert manchmal erst zu schätzen, wenn man es vielleicht nicht mehr hat. Ich hatte da eine Situation, dass ich sehr früh in eine Nachfolge kam. Also im Vorstand gab es eine personelle Veränderung damals. Ich muss gerade überlegen, ich war bestimmt 7 Jahre Vorstand, vielleicht sogar länger. Und aufgrund der personellen Veränderung wurde ich dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, da das Amt zu übernehmen. Und ich habe sehr viel Respekt, und das habe ich bis heute, vor den handelnden Personen gehabt, die einfach wirklich da einen Bombenjob gemacht haben. Ich meine, wir sind hier auf dieser Konferenz an Aufstellung, die gibt es schon ewig. Hier sind immer noch 2000 Teilnehmer und das ist einfach eine großartige Erfolgsgeschichte. Und da so reingeworfen zu werden, zu sagen, pass mal auf, wir wollen uns in diesem Entwicklungsbereich neu aufstellen, das hat mich natürlich sehr geehrt auf der einen Seite, aber es war auch eine nicht so ohne Verpflichtung. Also kommt auch schon immer viel Verantwortung mit. Und vielleicht so für den Kontext, für die ZuhörerInnen, es ist natürlich so, die Datenbankwelt damals bei Oracle, die war vor allem PLSQL, da ging es um Datenbanksprache, das habe ich tatsächlich auch selber programmiert mal noch, ich habe das verstanden. Aber da kam der Switch natürlich sehr stark in Richtung Java, in Richtung Middleware, was dann mein Home-Turf war. Und die Idee hatte, war natürlich schon auch, die DUAG da voranzubringen. Und in der Zeit, als ich die Development-Community dann übernommen habe als Vorstand, haben wir ja einige Ausgründungen gehabt. Also die erste Ausgründung war nachher die Java-Community. Da haben wir die BI und Data Warehouse Community ausgegründet, die heute, wenn man so will, ist auch die KI-Community ist. Mhm. Ja. Und so konnte ich ja viele gute Weichenstellungen mit, glaube ich, hinkriegen für die DUAG. Und habe aber in der Zeit auch einfach ganz fantastische Menschen wie dich, andere kennengelernt, die ja ihr Herzblut da ehrenamtlich reinwerfen. Wir kriegen ja alle kein Geld dafür oder haben keins dafür gekriegt, bis heute nicht. Aber weil sie da für die Sache engagiert sind, da habe ich persönlich viel profitiert, sehr gewachsen auch an den Herausforderungen und ganz viele Menschen einfach auch kennengelernt, die mir bis heute auch wichtig sind.
Und dennoch habe ich dich hier auch immer wieder auf der DUAG-Konferenz herumhüpfen sehen. Das hat sich ja nicht also das Verlassen der DUAG-Vorstand sozusagen, jetzt hat dich nicht davon abgehalten, auch nach wie vor noch an den Veranstaltungen teilzunehmen und auch noch die Kontakte weiterzupflegen.
Nein, das hat es nicht, aber ich will da ganz offen sein. Ich glaube, wir können, das vorhin schon gesagt, wir haben eine gute Gesprächsbasis. Mir ging es gesundheitlich auch zwischendurch dann nicht so gut. Also ich habe auch gemerkt, mit der Verantwortung, die ich in der Firma habe, die Verantwortung, die ich hier im Verein habe, das war einfach auch zwischendurch ein bisschen viel.
Ja.
Hat auch körperlich danach eine Auswirkung gehabt und musste ich auch ganz klar sagen, das geht nicht alles auf einmal. Also das ist was, das darf ich heute, glaube ich, gut für mich feststellen. Und das Zweite ist natürlich, auch die Schwerpunkte bei Esentrie haben sich damals geändert. Ich muss dir Folgendes vorstellen, wir haben, glaube ich, 2015 noch in der Größenordnung 90-95% Umsatz mit Oracle-Technologien gemacht. Und wir waren nicht immer einverstanden mit dem, was Oracle so gemacht hat, hatten andererseits aber auch ein paar innovativere Ansätze, wo Oracle einfach noch nicht so weit war. Und wir haben uns strategisch nachher aus diesem Oracle-Ökosystem mehr oder weniger verabschiedet. Und schon 2017 hatten wir vielleicht nur noch 10% Umsatz mit den Oracle-Technologien und auch Neukunden. Das heißt, wir sind einfach auch aus diesem Ökosystem ein Stück weit herausgewachsen. Nicht, weil wir besser sind oder weil wir so toll sind, sondern einfach im Sinne, es war eine andere Zeit, wir haben uns auf andere Dinge konzentriert und so war das dann ganz natürlich, dass wir ja vielleicht dann auch nicht mehr das gleiche Engagement reinwerfen, wie wir es schon gemacht haben.
Wie kann ich mir diesen Switch oder diesen Change dann vorstellen innerhalb der Company, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir haben viel Know-how Richtung Oracle, wir haben viele Projekte in diese Richtung, jetzt richten wir uns anders aus und machen unser Kerngeschäft nicht mehr mit dieser Technologie. Hat man dann in der Belegschaft so viel geändert? Hat man die Skills umgeschrieben? Hat man nach anderen Projekten geguckt und sich das Wissen aufgebaut? Oder wie geht das so von, nicht von jetzt auf gleich, aber wie kann man die Ausrichtung einer Firma technologieseitig so umsetzen?
Ja, das war ein bemerkenswerter Prozess. Es ist keine leichte Geschichte, das ist richtig. Also ich spreche auch gern von Transformation. Also ohnehin eines meiner Lieblingsthemen, Transformation, in welche Richtung auch immer. Aber Transformation hat in unserem Fall geheißen, dass wir aus einer sehr intrinsischen Haltung heraus klar gemacht haben, wir wollen uns da verändern. Und wir sind eine Organisation, die ist selbst organisiert. Das heißt, wir sind sehr transparent in dem auch, was wir strategisch zum Beispiel vorhaben. Und auf dem Reißbrett haben wir erstmal gesagt, okay, wir wollen uns technologisch zum Beispiel damals mehr noch in Richtung Open Source auch öffnen. Und das war lustigerweise gar nicht so ein Riesendrama, wie wir ursprünglich dachten. Was schwierig war, war sicherlich das Thema Vertrieb, Sales-Kanal, weil die wesentlichen Kunden, die wir da zu Beginn akquirieren konnten, die kamen natürlich auch sehr, sehr stark aus dem Oracle-Channel. Und das war die größte Herausforderung. Technisch war es gar nicht so die Herausforderung. Und da bin ich auch bis heute überzeugt, wenn du gewisse Patterns, wenn du gewisse Lösungswege kennst, Konzepte kennst, das unterscheidet sich nachher nicht wirklich. Machst du das mit Oracle, machst du das jetzt mit einem anderen Hersteller oder mit Open Source? Das gibt sich eigentlich nicht viel. Das heißt, wir mussten da personell gar nicht so viel ändern. Ich hatte eher Sorge, weil wir auch ein paar ehemalige Orakler zum Beispiel bei uns hatten oder Leute, die einfach sich sehr stark mit diesem Ökosystem identifiziert hatten, dass die vielleicht sagen, sie gehen, aber auch die, muss ich sagen, sind alle geblieben und finden es bis heute gut, dass wir den Move auch gemacht haben. By the way, das ist vielleicht noch ein Nachsatz, nicht, dass nachher die Oracle-Kollegen kommen und sagen, hier Robert, was erzählst du für einen Quatsch? Nein, wir haben natürlich immer noch viele Kunden, die auch Oracle im Einsatz haben. Und die Bestandskunden haben wir auch behalten, da sind wir überall noch unterwegs. Nur gerade wenn es darum ging, Neukunden zu gewinnen, haben wir einfach festgestellt, das war in dieser neuen Welt sehr viel einfacher und wir haben auch unser Wachstum an der Stelle nochmal deutlich beschleunigt.
Jetzt ist bei der, diesen Weg, der war vielleicht für die Außenstehenden jetzt gar nicht so ersichtlich, finde ich. Also ich höre das jetzt zum ersten Mal, in welchem Maßstab das Ganze passiert ist. Was ich aber wahrgenommen habe, ist auch mit dem gleichzeitigen Austritt aus dem Vorstand der DUAG auch, dass du natürlich Social Media wise super viel gemacht hast. Also das ist mir aufgefallen, immer mehr Postings, immer detailliertere Postings, auch mal private Anekdoten mit reinbringen, aber auch firmenspezifische Sachen. Da hast du einen richtigen Drive entwickelt. Also du hast gesagt, du bist ein bisschen zurückgetreten, weil es irgendwie auch ein bisschen viel war, was ich vollkommen nachvollziehen kann und auch selber schon in gewissen Formen auch schon gemerkt habe oder gesehen habe bei mir. Aber da hast du dann nochmal eine Schippe draufgelegt, was diese Ausrichtung angeht. Hast du da was, wo du sagen kannst, das war der ausschlaggebende Punkt dafür?
Ja, da gibt es mehrere Gründe tatsächlich. Vielleicht, um es nochmal klar zu haben, zwischen dem Austritt aus dem Vorstand und ich sage jetzt mal Hochfahren anderer Aktivitäten war schon ein bisschen Zeit auch dazwischen. Die habe ich auch gebraucht, das war auch gut so. In der Wahrnehmung mag das jetzt freilich nicht so sein. Aber der Punkt war und ist, glaube ich, bis heute, wir haben in Deutschland einen großen Fachkräftemangel. Gerade im Bereich Digitalfähigkeiten ist es nach wie vor nicht wirklich gut. Und es war klar, wenn wir neue Mitarbeitende gewinnen wollen, dann fängt es oben an, dass wir ein bisschen über Kultur erzählen, dass wir noch mehr rausstellen, wie wir denken, um die Menschen anzuziehen, die wir brauchen. Und so hat es natürlich auch ein Stück weit angefangen mit, ich spreche sehr viel über Kultur. Ich spreche über unsere Führungsprinzipien. Ich spreche darüber, auch welche negativen Erfahrungen ich mache. Also auch sich verletzlich machen als Chef ist da, glaube ich, was für viele nach wie vor heute schwierig ist. Und wenn das bei dir zum Beispiel jetzt so ankommt oder ankam, was ich raushöre, dann hat es sicherlich auch an anderen Stellen funktioniert, weil ich glaube schon, dass heute Knowledge Worker, Wissensarbeiter, Menschen, die wirklich was erreichen wollen, die gut in ihrem Job sind, die schauen sich einfach genau an, wo gehen sie denn hin und wo tragen sie was
Definitiv.
Bei. Und ein wichtiger Punkt, glaube ich, der für mich ausschlaggebend war, ist auch dieses, warum machen wir eigentlich den ganzen Quatsch? Und dieses Warum, also wofür, das hat mich massiv getrieben. Also auch rauszufinden, weil jetzt hüpfe ich ein bisschen, aber sieh es mir nach. Dieses Warum habe ich mich selbstständig gemacht? Was hat mich eigentlich angetrieben? Warum sind so viele tolle Menschen zur Firma gekommen? Und ich konnte es jahrelang nicht wirklich sagen. Und das, als sich das so aufgelöst hat, und wenn du willst, können wir gleich noch drüber quatschen, wie sich das aufgelöst hat, aber als sich das aufgelöst hat, war klar, da müssen wir mehr drüber sprechen. Wir haben das selber erstmal gar nicht so gesehen. Und als wir es dann gesehen haben, haben wir gesagt, ja, scheiße, da ist was dran. Das inspiriert Menschen, das nimmt sie mit. Und dann habe ich auch angefangen, tatsächlich, wenn man so will, nachdem ich ein paar Mal gutes Feedback gekriegt habe, zu sagen, okay, du hast was zu sagen. Und dann tu es. Und ja, wenn man da mal angefangen hat, ich habe die Posts selbst auch geschrieben. Ich glaube, das liest man auch raus. Ja, das sind sehr persönliche Sachen zum Teil. Ja, ja. Bis hin zu, ich habe einen Aufsichtsrat, der hat dann gesagt, Mensch, Robert, willst du das wirklich so schreiben? Ja. Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Ich meine, das gehört dazu. Für mich genauso dazu wie... Für unsere Firma, ja?
Das waren so ausgewogene und so ausführliche Nachrichten oder Posts, die du auch auf LinkedIn rausgehauen hast. Ganz ehrlich, wären das ein paar Jahre später gekommen, hätte dir jeder gesagt, das wäre ChatGPT gewesen.
Wahrscheinlich,
ja. Nee, weil es war, man entdeckte, nicht, dass ich das auf eine Ebene setzen möchte, sondern einfach, weil ich denke, so viel Mühe sich für solche Postings noch mit einem begleitenden Foto dabei. Also macht er das jetzt wirklich noch selber? Hat er die Zeit dafür? Kann er das wirklich selber alles schreiben? Nimmt er sich wirklich die Zeit und sagt, auch jetzt mache ich mal ein LinkedIn-Posting und ich habe Folgendes zu erzählen und dann kommen da aber regelmäßig solche Postings, wo ich mich selber frage, wo kommt die Zeit oder die Muße dafür her, das zu machen. Jetzt sagst du hast es selber geschrieben, das wie gesagt, auch völlig nachvollziehbar und erkennbar dabei auch. Und da hat man ganz klar gemerkt, dass es wirklich auch aus deinem Inneren kommt. Das muss ich auch an der Stelle nochmal ganz, ganz hervorheben. Du hast mit der Essentria auch ganz viele weitere Dinge noch gemacht und das schlägt ja auch in die gleiche Kerbe, ne? Also festzustellen, was bringt denn eigentlich die Mitarbeitenden irgendwie zu dir in die Firma und warum wollen die mit dir arbeiten? Klar, die sehen dich in Social Media und die erkennen deine Persönlichkeit und denken, okay, wenn er da so schreibt, dann kann das in der Firma nicht schlecht sein. Also dann wird das da wirklich auch gelebt. Dann ist das, kann nicht sein, dass der Geschäftsführer und der oberste Chef der Firma total hinter Gleichberechtigung, hinter Nachhaltigkeit und solche Sachen steht und dann komme ich da in die Firma und stelle fest, das ist alles überhaupt gar nicht so. Das kann ja nicht sein. Deswegen denke ich, passt das. Ich bin über damals schon, jetzt auch in der Vorbereitung zu dieser Podcast-Episode hier, über die Begrifflichkeit nochmal Fair Pay und Gleichberechtigung generell gekommen. Vielleicht können wir das nochmal ein bisschen zum Thema machen. Das war etwas, was mich sehr, sehr interessiert hat auch natürlich, weil das machen die wenigsten.
Ja, lass mich da vielleicht ganz kurz ausholen, weil es hat viel mit diesem Warum zusammen zu tun, was ich vorhin sagte. Unser Why, wenn man so will, also weiß nicht, wer Simon Sinek kennt, aber da gibt es ein Buch, das heißt Start with Why. Unser Why, also für den Purpose, für den wir antreten, da sagen wir heute, ist Impact. Also wir wollen was hinterlassen. Wir wollen was zum Besseren verändern. Und wenn wir dieses Impact-Thema ernst nehmen, nicht nur für unsere Kunden, dass wir die voranbringen wollen, sondern wenn wir das auch ernst nehmen für uns selbst, weil ich finde, das geht nur in beide Richtungen. Wie du sagst, ich kann nicht öffentlich das schreiben und intern das tun. Das funktioniert einfach nicht. Aber wenn das so der Punkt ist, dann glaube ich, ist es auch wichtig, dass man sich überlegt, was heißt es wirklich auch für die eigene Kultur? Und so haben wir irgendwann mal angefangen, darüber zu sprechen, was heißt eigentlich faire Bezahlung? Und es ist in Deutschland ein derartiges Tabuthema. Jeder Chef, glaube ich, kriegt erstmal Pickel, wenn einer kommt und sagt, wie bezahlen wir eigentlich fair? Ist es sichergestellt? Mhm. Und genau das ist bei uns passiert. Wir haben regelmäßige Barcamps und dann hat sich einer auf die Bühne gestellt und hat gesagt, er würde heute gerne eine Session machen zum Thema faire Bezahlung.
Die Pickel bist du auch hoffentlich schnell losgebrannt. Wenn du
das ich habe keine gekriegt, aber mir wurde schon kurz heiß, weil ich habe hohe Vertrauen in unsere Firmenkultur. Wir haben da wirklich eine sehr gute Transparenz und auch ein Vertrauen miteinander. Nur trotzdem, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich mag jetzt eine Session zum Thema Fair Pay machen oder faire Bezahlung, haben wir damals gesagt, boah, das war schon erstmal knackig. Mhm. Und dann musst du dir das so vorstellen, dann haben wir angefangen, eben auf diesem Barcamp bei uns, die heißen Düsentrieb-Camps. Mhm. Düsentrieb ist deshalb spannend, weil Esentri in Düsentrieb drin steht.
Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Ich dachte, das ist ein sehr kreativer Name und der passt perfekt wie dann in Düsentrieb.
Nein, und das hat damit zu tun, dass wir da in den Barcamps tüfteln, Innovation voranbringen. Und dann haben wir da mit einer Gruppe 20 Leute gestanden und haben überlegt, was sind denn Kriterien für faire Bezahlung? Und wenn man sich da mal ein bisschen reinarbeitet, das ist gar nicht einfach. Und die Informatiker, und ich zähle mich da dazu, wir haben natürlich gleich gesagt, ja easy, das ist ja nichts anderes wie ein Algorithmus. Ja, du hast ein paar Kriterien, irgendeine Art Formel, du setzt die Variablen ein und am Ende des kommt ein Ergebnis raus. Ja. Das haben wir tatsächlich probiert, das ging 2 Jahre. Und wir haben das nicht geschafft. Wir haben keine Weltformel gefunden für Gehalt.
Okay.
Obwohl da wirklich, wir haben nicht über die Gehälter gesprochen, sondern nur die Art, wie kommt ein faires Gehalt eigentlich zustande. Mann und Frau scheint offensichtlich. Also ich finde, wir leben 2024, kann nicht sein, dass Mann und Frau unterschiedliches Gehalt haben. Ja, ich habe eine Tochter mit 8 und einen Sohn mit 11. Warum sollen die ein unterschiedliches Gehalt kriegen für die gleiche Arbeit, wenn die irgendwo anfangen? Kann es keinem mehr erklären. Ist aber immer noch die Realität heute.
Ja, das stimmt, ja.
Und weil wir die Weltformel nicht gefunden haben, haben wir uns Hilfe geholt von außen. Und ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt, die Henrike von Platen, die arbeitet beim Fairpay-Institut. Die macht ehrenamtlich, hat die uns da beraten an der Stelle und hat uns geholfen, Kriterien aufzustellen, die tragfähig sind. Und so haben wir angefangen, den Prozess zu gestalten und haben das dann auch datenmäßig gesammelt, auditiert oder auditieren lassen. Und das erste Ergebnis war niederschmetternd, Kai.
Okay, jetzt kommt's.
Ja, das weiß gar nicht, habe ich das je geschrieben, aber ist vielleicht dann spannend für die, die jetzt zuhören. Nein, das erste Ergebnis war niederschmetternd, weil wir hatten ein maximales Gender Pay Gap von 14%. Dann habe ich gesagt, das ist unmöglich, weil, also ich behaupte jetzt mal von mir, kennst mich auch, glaube ich, lang genug, ich versuche wirklich fair und ausgleichend unterwegs zu sein, aber die Zahlen lügen an der Stelle nicht. Wir hatten 14% Gender Pay Gap und das hatte damit zu tun auch vor allem, dass wir gerade Frauen hatten, die in Teilzeit waren oder zwischendurch mal in Elternzeit zurückgekommen sind, ein paar Gehaltserhöhungen dann verpasst haben, wieder eingestiegen. Und gerade bei Teilzeit ist es so eine Falle, weil man nicht immer gleich hergeht und das Teilzeitgehalt hochrechnet auf ein volles Gehalt. Und so kamen 14% zustande. Das fand ich ziemlich krass. Die gute Nachricht ist, und das möchte ich auch allen HörerInnen mitgeben, die jetzt denken, das ist ein furchtbar großer, komplexer Prozess, der dann irgendwie Millionen kostet, weil ich die Gehalte anpassen muss. Ich habe mir sagen lassen, du liegst typischerweise zwischen 2 und 5% Max der kompletten Gehaltssumme.
Okay.
Normalerweise, um das anzupassen. Und so haben wir halt einfach gesagt, okay, dann lass uns das tun. Haben Anpassungen gemacht, haben uns wieder auditieren lassen, haben dann gezeigt, dass wir da runterkommen können. Und ein Jahr später tatsächlich schon haben wir nochmal eine Auditierung laufen lassen und wir waren bei 0,3% maximal im Gender Pay Gap.
Das würde ich mal als Ziel erreicht bezeichnen.
Ja, also im Rahmen der statistischen Ungenauigkeiten, glaube ich, kann man das zählen lassen. Und dann kam es eben tatsächlich dazu, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil uns nach Berlin eingeladen hat und uns genau dafür ausgezeichnet hat. Also habe ich eine schöne Urkunde von Hubertus Heil gekriegt. War ein schönes Erlebnis und vor allem ging es uns aber auch darum, also klar wollten wir Werbung machen für uns als tollen Arbeitgeber, es hat eine Rolle gespielt, wollte diese Fairness intern hinkriegen. Aber vor allem wollte ich auch zeigen, dass sowas geht und du gehst nicht pleite deswegen. Also als Unternehmer meine ich jetzt, als Unternehmerpersönlichkeit, das war mir einfach ein Bedürfnis auch, zu zeigen, du kannst es tun und es ist möglich.
Also wenn ich nochmal den Schritt zurückgehen darf, das soll jetzt nicht Honig um dein Maul schmieren sein, aber ich glaube in dem Moment, wo sich ein Mitarbeiter in diesem eurem Barcamp-Format, Düsentrieb, genau, das wird mir nicht mehr aus dem Kopf gehen, wo sich ein Händchen stellt und sagt, wir reden jetzt mal über Gleichberechtigung und faire Gehälter. Und der Geschäftsführer, der, ne, du sagtest ja selber, dir ist so ein bisschen das Blut im Kopf gestiegen, dir ist ein bisschen heiß geworden. Aber dann als erste Reaktion zu sagen, ja, logisch, das nehmen wir mit auf und aktiv mithelfen, da Metriken zu erstellen, zu sagen, ja, ich bin da absolut dabei, das jetzt mal zu erarbeiten und zu gucken und die Schritte, die dafür nötig sind, auch zu gehen. Die, damit der Fair Pay der Firma da, beziehungsweise mit dieser Stiftung ist es dann, glaube ich, ne? Ist das eine GmbH oder?
Das ist eine gemeinnützige GmbH.
Okay. Sich damit in Kontakt zu setzen und zu sagen, wir machen jetzt mal so ein Audit und wir gehen das auch wirklich an. Also sprich, wir lassen das nicht ermitteln und sagen, nein, danke, gut zu wissen, aber das ist nicht anders möglich, sondern ihr geht wirklich alle Schritte weiter und habt dann im Endeffekt dieses Zertifikat zu bekommen und diesen ersten Schritt zu machen, zu sagen, ich setze mich mit euch an den Tisch und lasse euch das nicht erarbeiten und dann lasse ich mir das mal vorlegen, sondern ich arbeite da wirklich aktiv mit, weil ich sage, das ist mir eine Herzensangelegenheit, das zu machen. Und diese einzelnen Postings dazu, nicht jeder einzelne, aber sind mir auch damals schon aufgefallen. Und natürlich dann euer Zertifikat, was ihr dann in Berlin bekommen habt. Das ist natürlich wahrscheinlich der krönende Abschluss von diesem langen Prozess, den ihr gemacht habt.
Ja, und das ist natürlich auch cool gewesen, muss ich wirklich sagen.
Ja, es ist eine Ehre dann.
Ja, nee, absolut. Aber es ist im Prinzip, wie du es zusammengefasst hast, das passt wirklich genau zusammen, weil das ist so dieser Punkt gewesen, ja, wollen wir uns dem Thema wirklich annehmen? Und es ist kein einfacher Prozess, also jeder, der sich damit beschäftigt, weil auch als, ich war ja selber mal angestellt, du glaubst, es ist easy zu sagen, kriegt der Kollege XYZ jetzt eigentlich, warum kriegt er jetzt mehr oder weniger als ich? Das ist gar nicht so trivial zu beantworten manchmal. Darum habe ich vorhin gesagt, ich habe da auch Respekt vor denen, die es schon viele Jahre machen. Aber ich glaube, was ich ganz gut kann, ich kann Dinge im Voraus kommen sehen. Bin da, glaube ich, sehr visionär unterwegs. Und um dir ein Gefühl zu geben, es ist jetzt auch so, es wird EU-weit eine Richtlinie geben, dass zukünftig Gehälter ohnehin transparent gemacht werden müssen. Also zukünftig wird es per EU-Recht so sein, dass du ausschreiben musst bei der Stelle, was ist das Gehaltsband, was jemand bekommt, wenn er sich auf die Stelle bewirbt. Okay. Und das ist, das wird ohnehin Pflicht sein. Also das hat eben genau mit dem Fairness-Gedanken zu tun. Und das ist auch okay, Gehaltsbänder zu nutzen. Also man darf sich das nicht so vorstellen, dass du da auf den Euro genau bist. Das ist unmöglich. Es muss ein Gehaltsband sein. Du hast auch konjunkturelle Themen. Manchmal ist viel Fachkräftemangel, manchmal vielleicht weniger. Entsprechend sind auch Gehälter manchmal oder Einstiegsgehälter unterschiedlich. Das ist bei uns nicht anders wie sonst wo. Aber uns ist wichtig, dass wir über die Zeit diese Gehaltsbänder nivellieren und dass eine vollkommene Transparenz da ist, warum bin ich in welchem Gehaltsband.
Genau, Gehaltsbänder, das ist natürlich ein Thema, wie man das abdecken kann, weil ich habe mir gerade die Frage gestellt, ist es dann nicht einfach ein Tarif? Also ne, wie kann man das auseinanderhalten, wenn man sagt, in ganz vielen großen Konzernen, in öffentlichen Institutionen und so weiter, da ist es natürlich super transparent, weil man ganz genau weiß, der Kollege da vorne, der ist in Tarifstufe XYZ, der verdient genau das. Und dann kann ich das nachvollziehen, es kann auch keine gegenseitige Konkurrenz entstehen, weil man weiß, der ist in dieser Stufe, weil er das und das gemacht hat, Betriebsangehörigkeit, auch da lassen sich die Metriken einfach ganz einfach erheben und man weiß, woher das kommt. Aber das ist dann, wenn man das mit einem Gehaltsband macht, natürlich was anderes. Und da können doch auch Parameter mit einspielen.
Du brauchst es, glaube ich, auch wirklich, Kai. Ja. Also der Punkt ist, machst du das nicht mit einem Gehaltsband, dann hast du auch null Leistungsgedanken drin. Mhm. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich gegen denen, die einfach nach Tarif bezahlt werden. Da gibt es genau das Gleiche auch wie überall sonst. Du hast Leute, die sich voll reinhängen und das welche, die vielleicht ein bisschen weniger machen. Nein, aber das ist tatsächlich eine Gefahr, die ich sogar sehe, jetzt auch aufgrund dieser EU-Regulatorik, dass du im nationalen Recht, wenn es umgesetzt wird, im Prinzip ein großes Tarifsystem kriegst.
Ja.
Und das hilft, muss man auch fairerweise sagen, das ist, wenn man so will, die andere Seite der Medaille, das hilft am Ende auch niemand, weil Wirtschaft funktioniert so, dass du auch Erfolg belohnen möchtest. Also ich sage auch meinen Leuten, ich mag gern gute Gehälter zahlen, da habe ich gar kein Problem mit. Nur die Leistung muss eben auch stimmen. Und wenn das nachher nicht zusammenkommt und du dir dann nur in so eine Tarifgeschichte reinkommst, das wäre fatal.
Ja, denke ich
auch. Aber wir steuern da ehrlicherweise auch politisch ein bisschen drauf hin.
Wird es Wege und Mittel geben und ich hoffe nicht, dass es daran endet, dass die Firmen ihre Hauptstandorte außerhalb von Deutschland ansiedeln und ja, muss ja außerhalb der EU dann sein. Ne?
Aber Fachkräftemangel ist natürlich omnipräsent überall und es betrifft jetzt nicht nur die Informatik oder jetzt, wir sind inzwischen sehr viel breiter aufgestellt, auch als Organisation. Also es ist lange vorbei, dass wir nur Entwickler suchen oder Informatiker, sondern du brauchst ja heute ganz andere Skills, wenn du die Zukunft gestalten willst, brauchst ganz andere Typen Mensch, die haben vielleicht auch andere Sachen studiert oder andere Erfahrungswerte, die sie da reinbringen.
Wir haben im letzten Jahr, ich überlege gerade, ob es im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr war, hatten wir eine ehemalige Kollegin von euch auch im Podcast hier. Wer unsere Hörer, die uns regelmäßig verfolgen, werden natürlich die Nele wiedererkennen. Die hatte auch ein ganz, ich war, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen überrascht. Nicht aufgrund von ihrer Person oder von den Themen, sondern eher von der Tatsache, dass sich eine Firma jemanden ins Haus holt. Und zwar nicht nur als extern oder als kurzfristige Beratung, sondern wirklich angestellt, um ein gewisses Thema zu bearbeiten oder auch die Themen, die sie nun mal eben in ihrem, ich mache ihn wieder herausholen, den Moderationskoffer, den hatten wir so hervorgehoben, da so ihre Themen mit drin reingepackt hat. Und dann habe ich mir das auch gedacht, das passt super ins Bild, dass man auch sagt, wir stecken unsere Kraft nicht in Ressourcen rein, die letztendlich für uns beim Kunden arbeiten, was ja durchaus auch vorkommen kann in solchen Positionen, aber sondern wir arbeiten auch aktiv daran, dass Leute in der Firma sind, die nur sich auch darum kümmern, was innerhalb der Firma für eine Kultur herrscht und wie die Kommunikation stattfindet und wo gibt es da vielleicht Probleme, wo man nachbessern muss. War für mich auch eine ganz interessante Erkenntnis, dass auch das stattgefunden hat.
Ja, Nele, ganz tolle Persönlichkeit. War aber auch ein Stück weit ein Experiment für uns, muss man auch sagen, weil was wir ja festgestellt haben ist, und das wirst du vielleicht auch schon und die Zuhörerinnen vielleicht auch schon erlebt haben, wenn du große Digitalprojekte machst, wenn du Transformation nachher gestalten möchtest, und Transformation heißt für mich wirklich auch Umbau des Geschäftsmodells, sich wirklich anschauen, muss kulturell sich was ändern, dass ich innovativer werde, ja, dann liegt es nachher nicht bis hin zur Software nicht daran, dass die Projekte scheitern, dass du die technischen Sachen nicht hinkriegst. In der Regel ist es, sage ich mal, der Faktor Mensch. Da ist vielleicht keine Veränderungsbereitschaft da, es wird nicht sauber kommuniziert, es gibt eine Angstkultur. Und das waren alles so Sachen, wo wir uns damals ganz bewusst mit Nele hingesetzt haben und gesagt haben, hey, was können wir da tun für uns, für unsere Kunden, damit wir eine Kultur schaffen, wo echter Wandel auch möglich ist. Und ja, das ist natürlich, war ein großer Schritt auch für uns an der Stelle zu sagen, wir widmen uns mehr dem Thema und ein ganz spannendes Experiment auch.
Auf jeden Fall, ich habe das in der Form ein bisschen verfolgt, weil wir die Inhalte auch in dem Podcast dann auch geteilt haben. Da gehen wir natürlich dann auch direkt von aus, dass das natürlich bei euch eingeflossen ist. War ja auch ein großes Thema. Jetzt machen wir mal einen kleinen Sprung von den Achievements und von der Entwicklung von der Essentry jetzt zu dem, was du jetzt gerade aktuell machst. Und zwar nicht nur unbedingt im Rahmen der Essentry. Du warst jetzt hier heute Keynote-Speaker auf der DUAG und das ist natürlich auch ein Step, ne? Also für unsere Zuhörer, die das vielleicht nicht ganz auf dem Schirm haben. Hier gibt es natürlich auf der Konferenz ganz viele verschiedene Tracks und ganz viele unterschiedliche Vortragsräume und Themen, die behandelt werden. Es gibt aber auch täglich eine Keynote, wo alle unterschiedlichen Streams und alle Leute, die auf der Konferenz sind, zusammenkommen und sich die Inhalte angucken, die Keynote-Speaker mitbringen. Ich habe mir so ein paar Bullet Points natürlich aufgeschrieben, aber vielleicht sagst du in eigenen Worten einfach mal ganz kurz umrissen, was war deine heutige Mission, was war deine heutige Message, die du in deinem Vortrag an das Publikum gerichtet hast?
Ich glaube, mein großer Punkt war heute, dass ich versucht habe, gerade auf so einer Konferenz, wo wir primär technisch uns die Dinge angucken, wie funktioniert ein Large Language Model, wo kann ich das letzte Bit und Byte noch drehen, um ein besseres Ergebnis zu kriegen, also Schwerpunkt KI, man hört es ja schon raus, da mal diesen Faktor Mensch auch reinzubringen. Also was macht eigentlich künstliche Intelligenz mit uns als Menschheit? Welche Auswirkungen hat es auf unsere Gesellschaft? Und da ging es mir nicht darum, heute schwarz zu malen und zu sagen, alles ist verloren und wir landen in so einer Art Terminator-Szenario. Aber durchaus genau hinzuschauen, was sind eigentlich die Knackpunkte, was sind die großen Herausforderungen, die wir jetzt auch lösen und diskutieren müssen. Und der KI ein Stück weit vielleicht auch den Zauber nehmen, dieses Genie-Wunderkind, es löst uns alle Probleme. Und uns vielleicht auch nochmal wieder ein bisschen auf uns zurück zu konzentrieren, auch die Menschen, die ZuhörerInnen da auf sich zurückzuwerfen, um in eine Reflexion zu kommen, wie wir diese Technologie eigentlich zum Wohle aller nachher einsetzen wollen. Und das ist auch so das Dach, was für mich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Wie kommen wir in eine Art nachhaltiges Wirtschaften? Und das heißt halt für mich nicht nur, bloß weil eine Technologie da ist, muss ich sie auch einsetzen. Oder bloß weil sie da ist, muss ich sie genau dort einsetzen, wo sie vielleicht wieder für Ausbeutung sorgt oder wo sie vielleicht nur für Profit sorgt, aber nicht fürs Gemeinwohl. Und da gibt es, glaube ich, viele gute Beispiele, wo KI helfen kann. Aber wo KI auch vielleicht nicht hilfreich ist. Wir sehen das ja zum Beispiel in China über so ein Social Scoring System. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass wir da gerne leben wollen.
Ja, denke ich auch definitiv. Unsere Zuschauer, also für diejenigen, die sich nicht so für KI-Themen interessieren, die werden wahrscheinlich die Folgen nach der Sommerpause hassen, weil wir in jedem Thema und in jedem Gespräch, in jeder Folge bisher immer auf das Thema KI zu sprechen gekommen sind. Aber ich glaube einfach, das nochmal als Disclaimer für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir möchten natürlich auch die unterschiedlichen Betrachtungswinkel von KI sehen. Vom Entwickler, wie nutzt er das oder sie das? Wie sehen das Geschäftsführer? Wie sehen das ganz andere Personen, die mit dem Thema eigentlich sonst nicht viel zu tun haben? Meinst du, wenn man die Parallele zieht, wir sind vor ein paar Jahren noch richtig durch die Gegend gerannt und haben über Blockchain geredet und haben gesagt, am liebsten würde ich jede meine letzte Socke in die Blockchain stecken, weil das ist die Technologie für die Zukunft. Und wenn ich jetzt mir mal das Vortragsprogramm hier von dieser Konferenz angucke oder wenn ich mir Golem, Heise und Konsorten angucke, wo finde ich den Begriff Blockchain noch? Das ist eine Technologie, ein Weg gewesen, den es gefühlt auch schon Ewigkeiten gab, aber der so einen Hype erfahren hat. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, dass wir mit der KI diesen Hype auch gerade durchmachen? Oder dass das wirklich, wenn wir das Thema Nachhaltigkeit ansprechen, wird uns das ab jetzt für immer begleiten, dieses Thema?
Ja.
Definitiv,
ja, sehr sicher. Ja, sehr, sehr sicher. Das Thema KI sehe ich da ganz anders, weil es nicht substituierbar ist. Blockchain war schon immer substituierbar für mich. Also ich habe bis heute viele Cases mir angeguckt. Ich denke, die hätten wir auch anders lösen können über Blockchain. Aber ja, ist eine coole Technologie. Haben damals gehypt, du sagst es zu Recht. Heute vor allem halt noch im Krypto-Umfeld unterwegs. Smart Contract, den lässt sich wirklich toll damit machen, muss man sagen. Mhm. Aber KI ist größer. KI geht sehr viel tiefer. KI beschleunigt massiv nochmal alles Mögliche. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zur Blockchain. Also da werden wir noch sehr, sehr lange dran arbeiten. Unsere Kinder, die wir haben, die werden das noch zu spüren kriegen.
Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, also Blockchain steht fast für Transparenz, weil man keine einzelne zentrale Instanz hat, die kontrolliert, die steuert. So, jetzt haben wir bei der KI die Geschichte, dass es irgendwie andersrum ist. Wir haben die Transparenz nicht, weil ich will keine Prozentzahl oder keine geschätzte Prozent in die Runde werfen. Wie viel Prozent, ich schätze, haben wir verstanden, was in der KI passiert? Oder wie viele Menschen haben es verstanden, was in der KI passiert, die sie nutzen? Wir haben genau den andersherum Weg. Wir schmeißen Sachen da rein, es kommen Sachen raus. Entweder wir sind begeistert oder wir sind nicht begeistert. Und dann gibt es welche, die haben es wirklich verstanden und die steuern. Also wenn ich mit ChatGPT schreibe oder wenn ich mit irgendeinem Produkt von OpenAI arbeite, weiß ich im Endeffekt nicht, wo kommt das her, was ich da als Antwort bekomme und inwiefern ist das, was ich bekommen habe, beeinflusst von demjenigen, der mir das bereitstellt. Und ich das ist so ein Take, ich weiß nicht, die Kamera ist nicht auf mich gerichtet, aber ich glaube, alleinstehend, wenn man das so sagt, ist das eine Zusammenfassung, in der ich auch nach diesen ganzen Gesprächen, die wir hier geführt haben, auch nach wie vor stehe. Man kann es nutzen, man kann die Effizienz und Produktivität auch steigern. Und deswegen denke ich auch, dass uns das noch Ewigkeiten begleiten wird, aber und vor allem unsere Kinder ja auch. Aber ich habe das vorhin schon mal in einem Gespräch, auch in einer anderen Folge von dem Podcast, auch schon mal so ein bisschen sinniert, ob wir irgendwann mal alle unser eigenes KI-Modell mit uns rumschleppen, was komplett zugeschnitten auf jeden Einzelnen von uns ist. Das KI-Modell weiß, was bei uns im Kühlschrank ist, das KI-Modell weiß, welchen Schuh ich mir als erstes zubinde, aber das KI-Modell weiß auch, was ich auf der Arbeit mache, was ich gerne zu Mittag esse, welche Zeitpunkte, wo ich am leistungsfähigsten bin. Und da fallen mir ganz viele technische Mittel ein, wie ich die KI damit füttern kann. Wenn die KI auf meinen Apple Health zugreifen kann, weiß es ganz genau, was ich für Eigenarten habe und Sachen habe und wann ich leistungsfähig bin und wann nicht. Und ich glaube, wenn das in diese Richtung geht, dann wird uns das Thema tatsächlich auch in meiner Sicht lange noch begleiten und nicht so wie Blockchain irgendwann wieder weglaufen. Und das ist zwingendermaßen für uns ein Thema, mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen würden. Deine Keynote heute war ja im Rahmen der KI Navigator auch, ne? Das heißt, du hast dich ja auch bewusst auf dieses Thema noch ein bisschen bezogen. Wie sieht das jetzt für dich die nächsten Jahre aus, schätzungsweise? Wie viel investierst du in KI? Und jetzt meine ich nicht in Form von Esentri, sondern wie viel deiner Kraft und deines Fokuses wird KI einnehmen?
Bevor ich die Frage beantworte, erlaube mir vielleicht nur kurz einen Kommentar zu dem, was du gesagt hast. Ich bin noch nicht überzeugt, dass jeder nachher sein eigenes Modell mit sich rumträgt. Oder ich bin noch nicht überzeugt, dass da jeder sein Modell nachher mit sich rumträgt. Das mag eine technische Möglichkeit sein und ja, vielleicht kriege ich nachher eine volle Transparenz, was meine Person angeht. Die spannende Frage ist eigentlich, warum würden wir das machen wollen?
Faulheit.
Ja, ist es Faulheit? Ist es eigentlich nicht auch ein Kontrolle abgeben? Also wie viel, meine These heute war ja genau die, das ist das, was ich vorhin sagte. Wie viel Mensch, wie viel Maschine wollen wir eigentlich zukünftig haben? Und wie viel Selbstbestimmung wollen wir eigentlich haben? Und meine Idee wäre eher, das wäre eine Welt, die ich mir wünschen würde, dass wir besser darin werden, wieder menschlich zu sein, auf uns selbst zu hören. Also wie viele Menschen schaffen es denn, sich auf sich mal zu fokussieren und sei es nur mal für 2 Minuten, wirklich in den Körper reinzuhören, in ihre Gefühle reinzuhören, in den viel, viel zitierten und beschworenen Bauch oder ins Herz. Ja? Wirklich mal reinhören, ist es gerade gut für mich? Anstatt vielleicht der KI die Entscheidung zu überlassen, ob ich jetzt den Schluck Wasser trinken muss oder ob ich jetzt ins Bett gehen muss.
Absolut, ja.
Also da finde ich, gibt es eine spannende Grenze. Und weil du mich jetzt gefragt hast, was macht's mit mir? Ich würde genau an der Stelle investieren wollen, auch noch mehr drüber zu sprechen und diese Fragen zu stellen. Ich habe keine Lust, mich technisch weiter reinzubringen. Dafür habe ich Experten, die das viel, viel besser können als ich. Also wenn mir die Leute sagen, es ist gut, dass du nicht mehr programmierst, ja,
Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir haben.
Und das ist auch, gleiches gilt für die KI. Aber wenn es darum geht, nochmal die gesellschaftliche Diskussion aufzumachen oder diesen Diskurs zu führen, wie viel von was braucht es eigentlich und was ist unser Selbstverständnis? Da habe ich Lust, auch zukünftig eine laute Stimme zu sein und zumindest zu sagen, wir halten das Schild da mal hoch an der Stelle, Obacht. Mhm. Ja? Und jeder Trend, je mehr wir technisieren, je mehr wird es wahrscheinlich auch einen Trend geben, dass wir wieder mehr auf uns hören. Die Frage ist, für welchen Trend entscheidest du dich am Ende des Tages? Und der Massentrend wird sicherlich sein, dass wir uns noch mehr beeinflussen lassen von der KI. Ich habe neulich ein Beispiel gehört, fand ich auch ganz spannend. Wir haben auch eine Alexa zu Hause stehen, mhm. Das ist völlig okay. Meine Kinder lieben das, die hören da ihr Spotify drauf. Und was für ein Luxus, wir mussten früher die Kassetten noch überspielen. Ja? Die stellen sich einfach hin und sagen, was sie jetzt gerade hören wollen. Aber das ist gar nicht der Punkt, auf den ich raus will, sondern theoretisch wäre es ja möglich, dass Alexa, als ein Beispiel jetzt, die kennt genau unsere Präferenzen, wie du sagst. Du hast die Health-Systeme, du hast deinen Kalender, du hast deine Vorlieben, die Fotos, die du likest, die Webseiten, die du besuchst. Und jetzt fragst du vielleicht in der Zukunft einfach nur beispielsweise Alexa, Alexa, wir wollen nächstes Jahr in Sommerurlaub hingehen, mach doch mal ein Programm und sag uns mal, wohin. Mhm. Und ich bin überzeugt, es käme vielleicht sogar ein cooles Programm raus, an das ich selber gar nicht denke. Diese Chance ist durchaus gegeben. Die Frage ist ja auch nicht, ist es möglich, weil das ist möglich, ist auch heute schon möglich. Die Frage ist, möchte ich das?
Das definitiv.
Möchte ich das wirklich, wirklich?
Kleine Side-Note an alle Hörer von uns, Hörer und Hörerinnen, die gerade einen Alexa-Lautsprecher neben sich haben und die jetzt gerade eine Reise gebucht haben, weil Robert hier einmal diese Worte ausgesprochen hat. Tut uns leid, aber fahrt dahin, was Alexa euch vorschlägt. Definitiv.
Es passiert übrigens nur, wenn man Alexa am Satzanfang sagt. Wenn man Alexa mitten im Satz sagt, passiert genau gar nichts.
Ja, dann machen wir den gleichen Test mit Siri. Reisebuchung für Mallorca nächstes Jahr. Ich glaube, das wird Caro wahrscheinlich zensieren. Wir schauen mal. Ich kann den Punkt total verstehen. Es ist so, dass wahrscheinlich das alles geben wird. Viele werden diese Bequemlichkeit haben, aber wie viele fahren dann in deinem Beispiel jetzt, wie viele fahren da in den Urlaub, wo Alexa sie hingeschickt hat, weil sie der Meinung sind, dass Alexa das besser weiß als sie selber. Ja, das ist.
Und da kommt das Thema Bequemlichkeit, was du vorhin sagtest. Mhm. Es ist Komfort.
Ja.
Digitalisierung heißt auch immer Komfort. Sonst nutze ich es nicht, zumindest als Privatperson nicht. Ja, im Business-Umfeld hast du die Effizienz, im Privaten ist es der Komfort. Aber was wir aufgeben für diesen Komfort, ich finde, da lohnt es sich zumindest hinzuschauen. Weil, du hast es vorhin selbst gesagt, jetzt muss ich ja auch diesem Modell vertrauen. Woher weiß ich denn, ob das Modell nicht im Hintergrund Geld von einem der großen Reisedienstleister kriegt? Und wenn ich sage, buchen, abartig hohe Provisionen gezahlt werden, nur für das, dass ich jetzt diesen Assistenten gebeten habe, der in Millisekunden mir das wahrscheinlich ausrechnet und ich nachher hunderte Euro, vielleicht tausende Euro zahle, wo ich die hätte mir auch sparen können. Also das ist eine spannende Frage, auch welchem Modell ich nachher vertraue. Und du hast vorhin selbst Blackbox gesagt. Ich glaube, das ist das große Problem. Also wo kommt die Intelligenz her? Wir sehen das heute nicht. Und der EU-AI-Act zum Beispiel, der soll ja genau an den Stellen ansetzen, dass dort, wo mir theoretisch Schaden entstehen kann, vielleicht auch als Person, dass es dort eine andere Transparenz geben muss, wie die Entscheidung zustande kommt. Und das ist natürlich erstmal total scheiße. Ja, weil es ist wieder eine Regulatorik, es ist Bürokratie, man will es eigentlich nicht. Nur, ich glaube auch, nehmen wir es einfach vom Tisch und sagen, wird schon gut gehen. Dafür ist die Wirtschaft nicht getaktet. Ja, also
ich denke das auch. Und deswegen war mein Ansatz ja, dass das mit dem KI-Modell, was jeder für sich persönlich mit rumträgt, weil ich weiß nicht, ob es eine deutsche Angewohnheit ist, aber ich glaube, Apple wirbt damit ja auch weltweit.
Jetzt habe ich dich besser verstanden. Das wird passieren, glaube ich.
On-Device, ne? Ja. Also wir haben On-Device, haben wir unser Modell dabei und es lernt auch. Ne? Dafür brauchen wir immense Rechenleistung. Aber wenn wir irgendwann mal unseren M16-Chip in den iPads und in den Uhren haben, weiß ich nicht, dann wird die Leistung da sein, dass dieses Modell mit uns lernt, nur in unserem Kontext lernt und auch komplett On-Device sein wird. So, und dann können wir Sachen schon mal in erster Linie ausschließen, dass unsere Daten erstmal abfließen, dass wir beeinflusst werden in irgendeine Richtung. Und das darf natürlich nicht geupdatet werden oder sonst irgendwelche Sachen. Aber dass es ein Modell gibt, was uns im Alltäglichen unterstützt, klar, dann haben wir alle diesen, wie hieß der Film nochmal gleich, wo sie alle auf dem Raumschiff in diesen Kapseln saßen, immer dicker geworden sind. War das Wall-E? Ja, Wall-E war es, glaube ich, von Pixar. Dann haben alle Leute sich eigentlich nur noch daran gewöhnt, dass alles für sie irgendwie gemacht wird und waren eigentlich gar keine Menschen mehr, ne? Deswegen finde ich die Betrachtungsweise oder diesen Aspekt auch echt wichtig, den du gerade gesagt hast, dass man sich viel mehr darauf fokussieren sollte, was man selber denn möchte und in welche Richtung man denn damit möchte. So, dass man Sachen hinterfragt, die man sonst vielleicht automatisch machen lässt. Wir gehen jetzt in den Supermarkt, nicht im Supermarkt, sondern in den Technikmarkt rein und sehen Toaster, wo AI draufsteht. Ja, das Beispiel kann ich jetzt in den Shownotes nicht verlinken, aber wir haben alle möglichen Produkte, wo plötzlich AI drin ist. Kinderspielzeug mit AI. Und das, wir wissen alle vom technischen Hintergrund, das ist nicht AI. Das ist nicht wirklich eine Intelligenz, die da drin herrscht. Das ist auch kein riesengroßes Modell, was da stattfindet. Aber die Leute kaufen es jetzt gerade, weil AI ist sogar außerhalb des Technikuniversums mittlerweile ein Thema. Wir sagen ja, es predicted, wie lange deine Pommes in der Heißluftfritteuse sitzen müssen oder liegen müssen, bis die braun sind. Das ist keine AI, das ist einfach Gewicht, Feuchtigkeit und weiß ich nicht was, was sie da haben. Und dann steht da 1,5 Minuten anstatt 4 Minuten oder sowas. Ich glaube, wir lassen uns davon beeinflussen. Und das habe ich gerade auch nochmal in einem Gespräch abseits von den Mikrofonen geführt. Der Wandel, der in den letzten 10 bis 15 Jahren, auch was zum Beispiel Datenreichtum angeht, der war beeindruckend. Also wenn ich damals daran erinnere, vor 10, 15 Jahren, da hat man nicht in einem Online-Shop alles einfach so eingekauft, wo man gerade einen Shop gesehen hat, wo ein Produkt ist, was ich haben will. Man war echt wirklich sparsam damit, seine Daten im Netz einzugeben. Da haben meine Eltern, mein Vater hat da mal was eingekauft und es wurde nicht in Shops eingekauft, wo ich nicht genau wusste, wo die Daten hingehen und so weiter. Das Problem selber hat sich nicht verändert. Es hat sich verschlimmert, weil es jetzt Data Broker gibt und so weiter. Aber unsere Wahrnehmung hat sich verändert und die Bequemlichkeit, die du gerade auch, der Komfort, den du genannt hast, hat dazu geführt, dass die Leute leichtsinniger damit umgehen und in einem Shop schon gucken, SSL-Verschlüsselung ist das grüne Schloss da oben, dann kann ich dem ja vertrauen, Impressum ist auch da, ist eine deutsche Firma, dann mache ich mal. Ich gebe da meine komplette Daten ein, ich gebe meine Daten ein, meine Adresse, meine Telefonnummer und ich gebe alles ein, was ich so an privaten Daten habe, nur damit ich ein Produkt kriege, was da war. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass das auch der Weg sein könnte, oder Befürchtung oder Vision, dass das passieren wird, was wir in den nächsten Jahren sehen, dass die Leute immer weniger Furcht oder weniger Rücksicht und weniger Vorsicht walten lassen, wenn sie KI irgendwo drauf lesen oder das nutzen können. Da werden alle Daten, die komplette Steuererklärung wird bei ChatGPT hochgeladen, damit dahinter eine Steuererklärung oder beziehungsweise alle Daten, alle Rechnungen werden da hochgeladen, damit eine Steuererklärung zurückkommt, die man abschicken kann. Da wird dann einfach drin vertraut, weil diese Hemmschwelle nicht mehr so groß ist.
Und dann bringen wir es mal auf den Punkt, Kai. Der Großteil der Bevölkerung ist überfordert damit.
Noch,
sie sehen, ja. Sie sehen die Komfortfunktion, aber sie haben keine Idee. Ich glaube, wir beide und viele Expertinnen hier auf der Konferenz haben die Idee schon, aber die haben gar keine Idee, was man mit all diesen Daten eigentlich machen könnte. Mhm. Und jetzt kleine persönliche Note. Ich habe seit 5, 6 Jahren kein Facebook, kein WhatsApp mehr. Mhm. Das hat Gründe. Und ich bin jetzt nicht evangelistisch unterwegs und ich sage, oh meine Güte, ich habe da selber Bilder von den Kindern hochgeladen und. Aber als mir noch mehr und mehr bewusst wurde, welche Macht diese Daten eigentlich haben und wo ich überall meine Spuren hinterlasse, und wenn ich nichts bezahle, bin halt ich das Produkt, war klar für mich, ich muss da raus. Und das ist sehr ungewöhnlich. Also wenn ich heute in irgendeiner Runde sage, haben wir mal eine WhatsApp-Gruppe auf, sage ich, könnt ihr gerne machen, ich bin halt nicht dabei. Und darauf will ich raus, dass ein Großteil der Bevölkerung gar nicht klar hat, was da eigentlich alles passieren kann und gerne die Daten hergibt. Und wir werden vielleicht zum Teil auch über die Daten natürlich von der Wirtschaft an der Stelle dann optimiert. Also im Sinne des Melkens, im Sinne des Konsumverhaltens. Mhm. Und nochmal, gegen Profit spricht nichts. Ich finde auch gegen ein ordentliches Produkt und ein sehr gutes Geschäft, was jemand da mal macht, spricht nichts. Aber wenn das ganze Geschäftsmodell darauf ausgelegt ist, die Leute an der Stelle wirklich einfach nur auszubeuten, habe ich da ein Problem mit. Und genau in diese Situation bringe ich mich einfach, wenn ich da nicht sorgsam bin und mir nicht klar mache, wo verteile ich eigentlich was. Und nach meinem Dafürhalten fragt nur mein Bekanntenkreis, wie habt ihr eure Passwörter in der Familie organisiert? Es ist ein Desaster. Es ist ein absolutes Desaster.
Ich glaube auch, dass wir da ziemlich in Fass stechen, was bei vielen Leuten das Gleiche auch hervorrufen wird, dass sie genauso denken. Definitiv. Aber ich meine, wir haben so viele Baustellen und auf der anderen Seite müssen wir halt, plädieren wir dazu, auch alles zu digitalisieren und bewegen uns in diese Richtung, dass wir sagen, am besten alles in die Cloud, am besten alles in PC und so weiter und regen uns über langsame Prozesse auf, die in Ordnern sind. Also eine kleine Anekdote mal, was die Digitalisierung ist, das Digitalisierungsthema angeht. Ich scanne alle meine Unterlagen zu Hause ein und packe die in so ein Paper, das nennt sich das alles. Das ist ein Open-Source-Tool, was per OCR alle Informationen extrahiert und ich hinterher nach Worten suchen kann, die irgendwo in einem Dokument stehen und kann da ganz schnell alle meine Unterlagen abrufen. Ja, und dann brauchten wir mal zu Hause, meine Frau sagte, wir brauchen irgendein Schreiben oder sowas und ich habe natürlich wie ein Profi mein iPad oder mein iPhone rausgeholt, weiß ich jetzt nicht mehr genau, und habe nach diesem Begriff gesucht in dem Tool und wollte ihr zeigen, wie schnell wir eine Kopie davon ausgedruckt haben oder per Mail verschicken können. Und während ich suchte, während ich den Dienst neu gestartet habe, die Suche nochmal und dann war da irgendein Problem und sowas, ist sie hochgelaufen, hat den Ordner aufgemacht, hat das Schreiben, weil es gut einsortiert war, rausgeholt, Er hat gesagt, so, hier ist das Dokument, ich mache das dann selber, ja. Und hat das abfotografiert und weggeschickt. Und ich glaube, auf der einen Seite predigen wir, dass wir alles digital haben wollen und beschweren uns über langsame und analoge Prozesse. Und dann kommt sowas wie KI um die Ecke und dann blocken wir da aber und sagen, da muss man vorsichtig sein, da müssen wir gucken, was ist persönlich für uns wirklich wichtig, was ist zu viel Komfort. Auf der anderen Seite schieben wir alles ins Digitale rein. Ich finde, das ist eine super riesengroße Baustelle, wo wir schon ins Wanken geraten können, um uns da zu entscheiden, was ist der Fokus jetzt und wie soll das jemand machen, der mit all dem gar nichts zu tun hat. Wie lange dauert das, bis ChatGPT, ich meine, wir sehen es jetzt bei Apple Intelligence, das wird nächstes Jahr im April, glaube ich, ist jetzt das aktuelle Datum, wird das auf jedes Gerät von jeder Privatperson ab iPhone 15 Pro bei jedem in der Hosentasche mitlaufen. Und jede Siri-Anfrage, die plötzlich super detailliert antworten kann, nutzt dann KI. Und also ich verstehe nicht, wie eine Person, die da überhaupt keine Touching Points hat und die sich nicht jetzt Gedanken dazu hat, in den nächsten 5 Jahren in der Lage sein soll, damit vorsichtig umzugehen und dann nicht, wie du gerade gesagt hast, dann völlig ausgebeutet wird. Und das ist nochmal ein Gedanke. Ich glaube, da kann man sich echt lange nochmal mit beschäftigen und sich nochmal mit auseinandersetzen. Aber ich glaube, dass das Thema haben wir wirklich ausführlich beleuchtet. Jetzt nochmal so ein bisschen auf die Zukunft betrachtet. Damit gehen wir auch in die letzte Viertelstunde. Wo siehst du jetzt die Entwicklung von dem Ganzen vielleicht noch ein bisschen dedizierter gesehen in den nächsten 5 Jahren? Du wünschst dir, dass die Leute es mehr hinterfragen, dass die Leute ein bisschen mehr auf sich selber achten. Wo siehst du realistisch die Zukunft von KI in unserem Umfeld und in dem Umfeld von Privatpersonen, die mit der Technik nichts zu tun haben?
Na, erstmal bin ich mir ziemlich sicher, dass das kommen wird, wie du sagst. Wir werden das auf allen Endgeräten haben. Das wird fliegen auf allen Ecken. Die Geschwindigkeit wird weiter zunehmen, die Serviceleistung wird weiter zunehmen und das wird aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sein. Das wird definitiv passieren. Ich glaube auch, dass viele Effekte durch KI nicht nur positiv für die Gesellschaft werden und dass wir zu wenig tun, auf die Seite zu schauen, wo wir Effekte erzeugen könnten. Mhm. Ein einfaches Beispiel, ich meine, wir alle wissen, wir haben keinen zweiten Planet Erde. Wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir bauen ein Rechenzentrum nach dem anderen, bloß um jede blödsinnigste KI-Anfrage bearbeiten zu können, ist es vielleicht, solange wir keine gute Energieform dafür finden, nicht die schlauste Idee. Und wenn wir heute schon für 4-5% vom weltweiten CO2-Ausstoß als Digitalwirtschaft zuständig sind, Flugverkehr ungefähr 6%, und wir gehen davon aus, wir haben in den nächsten 2 Jahren bis auf 8% eine Steigerung, das ist keine gute Entwicklung. Und wenn du jetzt sagst, es geht sogar die nächsten Jahre und das glaube ich auch so weiter, dann machen wir keinen guten Job. Also wir müssten die Technologie schon auch dafür nutzen, dass wir in ein anderes nachhaltiges Wirtschaften kommen. Und heute denken wir, das war auch so innerhalb meiner Keynote heute Morgen, heute denken wir natürlich sehr stark nur im Wachstum und im immer mehr Profit und schneller, höher, weiter. Vielleicht ist es einfach an der Zeit, dass wir mal ganz kurz stehen bleiben und uns überlegen, ist das eigentlich noch schlau? Gerade wenn die Gesellschaft, die Menschen das gar nicht eigentlich verarbeiten können. Und wenn wir sogar wissen, wir schaffen neue Probleme damit. Also wer treibt denn das Ganze? Das können wir doch entscheiden. Und das ist eine sehr große Wunschvorstellung, das hat was fast Romantisches, das will ich gern zugeben. Aber wenn niemand drüber spricht, wer kümmert sich dann drum? Und nur ansatzweise. Und was ich mir einfach wünschen würde, ist, dass wir Digitalisierung und Nachhaltigkeit so zusammenbringen, dass es einen Effekt für nachher alle hat. Also ich sagte gern People, Planet, Prosperity. Ja, es muss gut sein für den Planet, es muss gut sein für die Menschen und am Ende des Tages soll trotzdem wirtschaftlicher Erfolg rauskommen, aber vielleicht nicht nur für Einzelne, sondern eher für viele, sodass es wechselseitig ist. Und das würde ich mir wünschen, dass wir die Möglichkeiten von KI an der Stelle auch erkennen, dass wir eben genau diesen Twist auch hinkriegen und dass wir wirklich KI dort nutzen, wo es uns helfen kann, zum Beispiel Ressourcen zu sparen, Energie zu sparen und nicht einfach noch mehr Energie rauszuwerfen aus dem Fenster oder wieder die Natur auszubeuten. Das ist doch einfach keine gute Idee.
Ich meine, die Ausrichtung ist ja klar. Ne? Wer treibt jetzt KI-Modelle und wer baut die ein und wer fördert die? Das sind natürlich die Unternehmen, die, wie du es gerade treffend formuliert hast, die Leute melken und aussaugen werden. Ne? Es sind nicht die Charity-Programme, die Naturschutzprogramme, die sagen, es gibt jetzt das neue UNICEF-Modell von Llama oder es gibt ein LLM von UNICEF, von WWF, was auch immer alles gibt. Ich hätte was WMF gesagt, das wäre dann wieder eine andere Richtung, dass diese Institutionen halt eben nicht die Kraft haben oder sowas, das zu nutzen. Ich hoffe ganz, ganz inständig, dass wir in Zukunft in den nächsten Jahren auch in dieser Richtung, wie du schon sagtest, eher da KI auch nutzen können und das auch einsetzen können. Aber nun mal ist das halt einfach jetzt momentan super viel Rechenleistung und das ist und Stromverbrauch und Serverkapazität, die man braucht. Das können sich jetzt derzeit auch einfach die Leute leisten, die damit am Ende des Tages auch Geld verdienen wollen. Und mir fehlt es so ein bisschen an konkreten Anwendungsfällen, wo man sagen könnte, da könnten wir der Umwelt was Gutes tun, weil ich glaube, Formeln optimieren für irgendwie Förderung von Energie oder eine KI wird uns niemals beantworten können, wie wir besser Strom generieren. Weil das basiert alles ja nur auf Stochastik und auf Berechnung und auf Wissen, was wir jetzt schon haben. Aber vielleicht für Außenkommunikation, um Leuten eher klar zu machen, dass das selbst Kinder, die Alexa oder Siri fragen, wie viel Müll jährlich produziert wird und worauf ich im Alltag achten kann. Das sind die Fragen, die Alexa und Siri beantworten sollten für Kinder. Wie kann ich dafür sorgen, dass das Müllproblem in den Griff gekriegt wird? Was ist denn alltäglich mein Ding, was ich da machen kann? Oder ja, jetzt kommen die Ideen doch so langsam. Ja.
Ich habe ein anderes, einfaches Beispiel vielleicht auch für die ZuhörerInnen. Und zwar, es ist wirklich ein ganz vereinfachtes Beispiel, aber es lässt sich übertragen auch auf die Industrie im größeren Maßstab. Wir haben mit einer lokalen Bäckereikette bei uns einen Test gemacht, ein Proof of Concept, wenn man so will, wo wir hergegangen sind und haben gesagt, wir gucken uns mal die Verkaufszahlen historisch pro Filiale an. Die haben viele, viele verschiedene Filialen. Und dann kannst du taggenau gucken, von welchem Produkt haben sie was verkauft. Und dann haben wir gesagt, wir optimieren euch das. So, jetzt bin ich bei dir, die Optimierung kannst du erstmal auch auf einem Excel machen. Da brauchst du noch keine KI für. Spannend wird ja, wenn du die Datenreihen aus der Bäckerei hernimmst und du kombinierst die mit Daten, die sonst verfügbar sind. Zum Beispiel Wetter, wann Fußballereignisse, Ferien, alles Mögliche kannst du da dazu packen. Und jetzt kommt das Spannende, wo der Nachhaltigkeitsaspekt dazu kommt. Wir verschwenden in Deutschland jährlich 4,4 Millionen Tonnen an Lebensmitteln. Gehen wir mal davon aus, 25% Größenordnung sind vielleicht bei der Herstellung, die schon weggeworfen werden oder vielleicht zu viel produziert werden. Gerade eine Bäckerei, schnell verderbliche Ware, da ist sowas schnell. Und wir würden das hinkriegen, dass wir davon, keine Ahnung, 20% einsparen. Das ist verdammt viel. Das ist wirklich verdammt viel. Und da wird Energie verbraucht, da werden Lebensmittel, Ressourcen verbraucht. Das ist ein einfaches Beispiel, wo man sowas zeigen kann. Und wir konnten nachweisen, dass wir durch KI, und das hat dann schon mit Prediction zu tun, da brauchst du Machine Learning, das geht einfach nicht mehr mit Excel, weil die Muster, die dahinter stecken, nicht klar sind. Die kann der Mensch nicht mehr sehen. Das ist selbst bei einer Bäckereikette, geht es nicht mehr ohne weiteres, wenn du all diese Daten miteinander kombinierst. Und wir waren in der Lage, dem Bäcker nachzuweisen, dass er zwischen 20% und 40% seiner Waren gar nicht produzieren müsste, was wiederum gut für den Geldbeutel ist, auf der einen Seite, und andersrum gut für die Natur. Also da kommen genau diese Sachen zusammen. Nur damit du zum Ergebnis kommst, brauchst du natürlich die Technologie. Und die wird dann auch ein bisschen CO2 brauchen beim Rechnen. Das wird nicht vermeidbar sein. Aber der Effekt ist in so einem Fall schon da. Und das Gleiche kannst du natürlich auch mit Produktionsanlagen machen. Ich bin noch in einem anderen Verband oder so einem Verein, bin ich zuständig für Impact und Sustainability als Vorstand. Das ist ein Hightech-Verein mit 1500 Mitgliedern. Da habe ich letztes Jahr eine CO2-Challenge mit ins Leben gerufen, wo wir sagen, die Digitalwirtschaft soll mal versuchen, 40% CO2 einzusparen. Die erste Reaktion war immer, das geht nicht. Die zweite Reaktion oder vielleicht die dritte dann war, okay, naja, wir haben da schon so ein paar Server oder im Rechenzentrum, die laufen eigentlich den lieben langen Tag. Auch nachts, wenn gar keiner mehr arbeitet, ist die volle Kapazität. Und wir alle wissen, die CPU, die läuft nicht über 100%, aber dennoch, da läuft unheimlich viel Energie weg. Jetzt kannst du einfach mal clever hergehen und das ist mit der Cloud heute viel einfacher, wie wenn ich vielleicht ein lokales Rechenzentrum habe. Kann ich schon mal sagen, okay, wie viele Ressourcen kann ich wirklich hart runterfahren? Und dann stellst du fest, wenn so ein Arbeitstag 8 bis 10 Stunden hat, 40% ist durchaus möglich. Und die erste Reaktion ist, es geht nicht. Aber wenn man viel drüber nachdenkt, dann ist da schon was dran. Also zumindest in der Welt, in der wir heute leben. Wenn das natürlich durchoptimiert ist in 5 Jahren, ist die Welt anders. Aber heute kannst du da echt was machen.
Also das konkrete Beispiel bringt mich jetzt in meine Rechenzentrumszeit zurück, in meine Ausbildung damals. Und da muss ich sagen, da war das ein ganz, ganz schlimmer Moment, wenn Server aus waren.
Verstehe ich.
Dann hast du nämlich das Problem, das ist eine kleine Anekdote. Stromausfall, da waren Server, die liefen seit 5 Jahren durchgängig. Ich will gar nicht wissen, was die alles natürlich von CO2 und für Stromverschwendung und Hitzeproduktion und weiß ich nicht, was alles gemacht haben. Als sie ausgeschaltet wurden, sind die Netzteile durchgebrannt oder die Kondensatoren auf den Boards waren durch und die haben keinen Startprozess mehr geschafft. Die Kiste wäre wahrscheinlich noch 5 Jahre weitergelaufen, wenn sie angeblieben wäre. Wenn sie jetzt ausgeschaltet wäre, vielleicht auch on purpose, ne, weil wir wollen ja einsparen. Dann muss er neue Server kaufen. Aber das ist
aber du kennst diese Zettel auch im Rechenzentrum. Das gibt es, glaube ich, in jedem Rechenzentrum an irgendeiner Stelle, wo einer so einen Zettel hingehangen hat. Hier bitte nicht ausschalten. Niemals.
Ja.
Und das sind, glaube ich, genau die Stellen, wo du mal hingucken kannst.
Ich glaube, das ist definitiv der Fall. Ich glaube, da eine Logik hinterzubringen. Aber das ist ein gutes, treffendes Beispiel zu dem Thema Transparenz von der KI noch einmal als Nachtrag. Mit Apple Intelligence versuchen die natürlich, also ich habe mich gefragt, warum das ein Thema bei uns jetzt ist in der EU. Also die werden geblockt, beziehungsweise die haben gesagt, die möchten sich nicht auf dieses Terrain wagen, weil die Angst haben, dass sie damit nicht weiterkommen dürfen. Wobei die mit den Versprechungen, die sie gemacht haben, eigentlich am weitesten von allen sind. Also wir alle dürfen hier ChatGPT benutzen, wir dürfen das auf der Arbeit benutzen, wir dürfen beruflich APIs nutzen in unseren Produkten. Aber Apple Intelligence, da haben sie Angst. So, jetzt hat Apple aber gesagt, in deren Serverfarm, die sie da haben, also die haben das als ein schönes Diagramm aufgezeichnet, auch eben für diejenigen, die technisch nicht ganz so versiert sind. Es findet ganz viel innerhalb des eigenen Gerätes statt. Und wenn es irgendetwas ist, was mehr Kapazität braucht, geht das in so einen äußeren Ring, der die Apple Intelligence Cloud sozusagen darstellt. Und die haben gesagt, das Ding ist komplett offen. Die bezahlen Forscher, sich das anzugucken, was da passiert, um Ungereimtheiten und Unsicherheiten und alle möglichen Sachen zu finden, aber auch zu zertifizieren oder zu auditen und zu bestätigen hinterher, dass da kein Mist läuft, dass sie da nichts machen. Also die sagen, mal auf gut Deutsch, Hose runter, wir zeigen, was wir da machen, wir wollen den Mehrwert schaffen, klar verdienen die irgendwo Geld, aber die verkaufen nicht die Daten oder die machen da keine Schattenprofile von Menschen oder sowas. Die zeigen sich da komplett transparent, was es ist. Wenn das der richtige Weg vielleicht dahin ist, das ist mir gerade nochmal in den Kopf gekommen.
Glaube ich fest dran, Kai. Also der EU-AI-Act sagt ja auch genau das. Also dort, wo Transparenz ist, glaube ich, ist fein erstmal. Ja, ich traue persönlich auch Apple da einiges zu, ohne dass ich jetzt tief in den Prozessen drin bin. Aber ich meine, wir trauen ihnen auch heute schon unseren Fingerprint und unsere Gesichtsstruktur zu. Ja, und das sind ja genau die Komfortfunktionen, wo ich froh bin, dass ich keinen PIN mehr eingeben muss, sondern aufgrund von Face ID ich einfach ins Handy komme. Nein, also
auch
ich glaube...
da liegt es aber auch on device, ne?
Natürlich, also genau.
Verlässt es laut.
Laut, ja. Genau, ja. So, da ist der Punkt. Ich werde schon immer hellhörig, wenn ein Konzern gewisse Features nicht ausrollen, weil sie vielleicht Sorge haben, das könnte dann doch nicht so ankommen. Apple traue ich tatsächlich ein bisschen was zu. Ich weiß aber auch von anderen Großen, wo ich Kontakte in die Rechtsabteilungen habe und so. Das ist natürlich für die schon pain in the ass, was wir hier in Europa machen und nicht immer hilfreich. Mhm. Aber ja, also ich glaube schon, dass das ein Weg sein kann, diese Transparenz reinzubringen und dann ist es auch okay, wenn wir es nutzen. Ja.
Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort. Wir haben wieder super viel KI in dieser Episode gehabt. Ich hoffe, das hängt den Zuhörern und Zuhörerinnen nicht aus dem Hals, aus den Ohren raus mittlerweile. Aber ich finde, das ist ein wichtiges Thema, um darüber zu sprechen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier ja mittlerweile über eine Stunde zu sprechen und die verschiedenen Themen auszurollen. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für den weiteren Weg, wenn wir uns hier auf der DORC nicht mehr häufiger treffen sollten. Und ich wünsche dir mit der Firma Accenture auch alles Gute. Und ja, freue mich natürlich trotzdem, wenn wir in Kontakt bleiben und vielleicht auch nochmal ein Part 2 aufnehmen, wo wir dann eine Bestandsaufnahme machen, wo wir denn gelandet sind mit unseren Predictions jetzt und in was für Geräten wir demnächst unser Essen kochen und ob da AI draufsteht.
Ja, schönes Schlusswort, Kai, danke. Und ich glaube tatsächlich, ein Part 2 könnten wir leicht bringen. Themen würden uns nicht ausgehen und vielleicht schaffen wir es auch ohne die Predictions. Schauen wir mal.
Machen wir.
Vielen Dank dafür.
Dankeschön. Ciao.
Ciao.